Es freut mich, dass wir unser Studium im Propheten Daniel fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel vom aufgewühlten Meer zu den Wolken des Himmels. Wir erinnern uns, dass alle Dinge einem Zweck entsprechen müssen, so auch das Buch des Propheten Daniel. Der Zweck ist, um Lehrer vorzubereiten, die in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte vielen Menschen den Weg zeigen auf den Weg der Gerechtigkeit, den Weg zum Himmel, wenn man so will, den Weg zum Heil. Dafür braucht Gott Werkzeuge. Es sind seine Kinder, die seine Mittel benutzen, die Gerechtigkeit und Liebe Gottes, um sie allen Menschen zu bringen. Wir beginnen heute einen Abschnitt im Buch Daniel, der die Prophetien Daniel beinhaltet. Und um diese richtig zu interpretieren, brauchen wir natürlich wie immer das Gesetz, die Selbstlosigkeit. Bevor wir doch anfangen, lasst uns noch einmal grundsätzlich sehen. Es gibt zwei Arten von Information oder von Wissen. Informationen, welche sich selbst erklären, das sind Objekte, Strukturen, Funktionen oder Mittel, wie die Natur, die Naturgesetze, erklären sich von alleine. Sie sind selbstbeweisend, bedürfen keiner Interpretation, man muss sie nur kennen. Informationen, die interpretiert werden müssen, das sind Bilder, Worte, Gesten, Taten. Dazu gehört auch die Bibel. Es ist ein Buch, das man interpretieren muss. Sie kann mehrere Deutungen besitzen. Wenn man nur die Gleichnisse Jesu nimmt, dann weiß man, wie viele mögliche Interpretationen man haben kann, die sich ergänzen, aber nicht widersprechen dürfen. Und dann bedürfen sie eines Mittels zur Interpretation. Und das Buch Daniel ist natürlich ein Buch, das sich nicht selbst beweist oder selbst erklärt. Wir brauchen und müssen wissen, womit wollen wir es entschlüsseln. So Bilder, Worte, Gesten, Taten, Visionen, das, was die Bibel schreibt. Und es gibt zwei Arten der Interpretation, die ich kenne. Die eine Interpretation ist natürlich, dass man Sprache, Grammatik, Kultur nimmt, dass man die Interpretation der Wissenschaftler sieht, der Gelehrten, der Theologen, die Meinung der Familienmitglieder, weil sie vielleicht zu dieser Gruppe gehören, oder die eigene Einschätzung. All diese Interpretationsmöglichkeiten sind subjektive Mittel. Ich kenne in der Theologie kein einziges theologisches Interpretationsinstrument außer die Subjektivität, die hier in diesen Dingen erklärt wird. Dabei müssen wir doch wissen, dass das Wort für jemanden geschrieben ist. Und dafür bräuchten wir das Gesetz der Natur oder die Gesetze Gottes, ist ja gleich, um Dinge zu interpretieren. Aber wir müssten wissen, für wen wurden denn diese Dinge geschrieben? So, sie wurden für den Menschen geschrieben. Also wenn sie für den Menschen geschrieben wurden, dann müssen wir diesen Menschen kennen, dessen Aufbau, dessen Struktur, dessen Funktionen und dessen geistigen und körperlichen Bedürfnisse. So, wenn man den Menschen kennt, der ja vom Aufbau, von der Struktur, von den Funktionen, von seinen Bedürfnissen nicht unterschiedlich ist von dem anderen, ich meine von den Grundbedürfnissen, dann weiß man auch, wie man das, was subjektiv ist, objektivieren kann. Das freut mich so sehr, dass wir durch das Objekt, durch den Menschen, das ich am menschlichen Körper, sein Denken beweisen kann, dass wir am menschlichen Körper in der vollen Objektivität, weil er ist sichtbar, kann man sehen, wie Denken funktionieren soll. So, deshalb brauchen wir für die Interpretation etwas, wo unser Geist nicht nach seinem eigenen Gutdünken gehen kann, sondern nach dem, was fest und nicht veränderbar ist. Und das ist der Mensch. Man muss ihn nur kennen. Man muss seinen Aufbau studieren. Man muss die Gesetze studieren, mit denen er funktioniert und die Bedürfnisse, die dazu notwendig sind, damit sie die Funktion gewährleisten. So, wir wollen deshalb, wenn wir an dieses Kapitel 7 herangehen, dann wollen wir mit einem Blick da hineingehen, der uns hilft. Ja, wir müssen es interpretieren, aber die Interpretation ist dann richtig, wenn sie einer Gesetzmäßigkeit, die unveränderbar ist und dem Objekt entspricht, für den es geschrieben wurde. So, wir fragen uns, warum benutzt Gott eine symbolhafte Sprache? Wir wissen, dass Gott es ist, der hier in diesem Buch aktiv ist. Wir haben das gesehen in jedem Studium bisher, dass Gott handelt. Und hier in diesem Kapitel handelt er auch. Er gibt dem Daniel eine Vision, ein Gesicht. Und es war im ersten Jahr Belsazars, des Königs zu Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesicht auf seinem Bette. Und er schrieb denselbigen Traum und verfasste ihn also. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel stürmten wiedereinander auf dem großen Meer. Und vier große Tiere stiegen heraus aus dem Meer, eines anders denn das andere. So, hier haben wir ein Bild eines Tieres, das mehrere Tiere, die aus dem Meer steigen. So, diese Tiere hier haben eine Bedeutung. Warum benutzt Gott sie als ein Bild und nicht als Worte? Weil Worte verändern ihren Sinn über die Zeit. Bilder und Symbole bleiben bestehen. Der Geist des Menschen wird gefordert, sich anzustrengen, muss nach der Bedeutung der Bilder und Symbole in der Schrift, aber auch im Grundsatz forschen, was sie bedeuten. Nur derjenige, der den Geist Gottes hat, das heißt die Jünger Jesu, können die Botschaft verstehen. Und in Daniel 12, Vers 10 sagt der Engel, der mit dem Daniel spricht: Die Gottlosen alle werden es nicht achten, aber die Verständigen werden es achten. So, hier haben wir also eine Klarheit, dass Gott spricht eine symbolhafte Sprache, damit der Inhalt der Botschaft nicht verloren geht. Und hat man dann die richtigen Mittel zur Interpretation, dann versteht man auch die Botschaft. Dabei ist Gott hilfreich, das heißt, er gibt dem Daniel, der diese Bilder sieht, und er sieht hier das erste wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu, bis dass ihm die Flügel ausgerauft wurden, und es ward von der Erde aufgehoben, und es stund auf zwei Füßen wie ein Mensch, und ihm ward ein menschlich Herz gegeben, und siehe das andere Tier hernach und so weiter. So, das heißt, er sieht die Symbole, aber wir sehen dann auch in den weiteren Erklärungen des Mannes, den er fragt, der dabei stund, der gibt ihm auch klare Hinweise, wie er diese Dinge interpretieren soll. Um jetzt nicht den Überblick zu verlieren, möchte ich, dass wir ein Gesamtbild bekommen von Kapitel 7 bis Kapitel 12, das heißt von Kapitel 2 bis Kapitel 12. Das heißt, wir wollen die Visionen in einem Bild zusammenfassen. So, wir sehen, dass die Visionen Daniels und seine Bilder unterschiedlich sind. Das erste finden wir in Kapitel 2. Hier werden die aufeinanderfolgenden Reiche in Metallen dargestellt. Nun, warum in dieser Form? Es ging Gott um die Erklärung der Wertigkeit. Das heißt, es ist eine abfallende Wertigkeit mit dem Vergehen der Zeit und mit dem Vergehen der Länder, das heißt der Reiche. Dann haben wir hier in Kapitel 7 die verschiedenen Tiere, den Löwen, den Bären, den Parder und dieses Tier Nummer 4, das so anders ist als alle Tiere. Warum verwendet er hier die Tiere? Nun, Tiere sind auch Symbole für Reiche. Und dann gibt es noch dieses Besondere an dem vierten Tier mit diesem Horn, das da rauskommt und wie ein Menschenaugen hat und große Dinge spricht. Worum geht es? Warum benutzt hier Gott die Tiere und nicht wieder Metalle? Und so sehe ich das als die Benutzung der Stärke. Ja, natürlich ist der Löwe ein starkes Tier und der Bär und der Panther, aber besonders stark kommt hervor dieses zermalmende vierte Tier, das alles zerbricht. Es ist also mächtig und es ist zerstörerisch in seiner Macht. Und dann gehen wir ein bisschen nach vorne und gucken in Kapitel 8 rein. Da werden uns jetzt zwei Tiere vorgestellt, wo nicht das Tier an sich zum Vordergrund kommt, sondern wo die Hörner des Tieres die entscheidende Rolle spielen. Und deshalb sehen wir, dass die Beschreibung des Widders und des Ziegenbocks, und dann zerbricht das erste Horn des Ziegenbocks und es wachsen vier weitere Hörner daraus und daraus auch ein fünftes Horn aus einem der Hörner. Und dann fragt man sich, warum kommt jetzt in Kapitel 8 dieses Horn, das in Kapitel 4 aus dem vierten Tier kommt, wieso kommt es hier aus dem dritten Tier, das heißt aus Griechenland, wie es dargestellt ist. Und sicherlich versteht man nicht, warum unterschiedliche Symbole benutzt werden für ein und dasselbe. Natürlich nicht für ein und dasselbe, weil wenn Gott einmal das Standbild benutzt, dann die Tiere, dann die Hörner insbesondere, dann will er damit etwas hervorheben, was besonders ist. Es geht da nicht, dass Gott sich zigmal wiederholt, um ein und dasselbe zu sagen. Nein, er wiederholt, gewisse Aspekte bleiben gleich, aber jetzt führt er in den Vordergrund einen anderen Aspekt. Und in Kapitel 8 geht es nicht so sehr um die Reiche an sich, sondern um die, ich würde sagen mal, die Philosophie, die Geistlichkeit, die Lehre der Reichen. Und die ist ja verbunden natürlich mit ihren Hörnern, mit ihren Königen. Das große Horn des Ziegenbocks, Alexander der Große, war ein Mann, den hat man vor Fragen gestellt und er wusste, wie er Dinge angeht. Und als man ihm mal ein Knäuel gegeben hat, er soll es aufknäulen, dann hat er das Schwert genommen und es zerschnitten. So, es geht um Klugheit, es geht um einen geistlichen Charakter der Königreiche. Und sicherlich wächst das vierte, aus dem vierten Tier, auch das kleine Horn. Aber hier, also auch das vierte Tier kommt ja aus dem Ziegenbock, aus einem dieser Hörner. Deshalb kann jetzt Gott in seiner Beschreibung das Tier selbst außer Acht lassen, weil es geht ihm um die geistliche Lehre. Es geht um den mehr als nur um ein Reich zu beschreiben, sondern das, was es lehrt. Und dann haben wir natürlich die Kapitel 9 bis 12, da finden wir den König des Nordens und den König des Südens. Und hier geht es um nichts anderes als um die Kämpfe. Die Kämpfe dieser Reiche im Detail. Und Gott will auch hier wiederum ein Detail hervorbringen, wie es immer geht zwischen zwei Mächten. Und diese zwei Mächte, die ja tatsächlich gekämpft haben, werden aber gegen Ende symbolhaft. Das heißt, es geht um einen geistigen Krieg zwischen der Wahrheit und der Lüge. Aber ein ganz wichtiges Detail ist ganz deutlich, dass wir das wissen. Geht es denn um die Königreiche in diesen ganzen Visionen? Geht es darum, dass Gott uns Details über die Geschichte geben will? Ich glaube nicht. Was wir aus dem Kontext sehen können und was wir aus dem ganzen Thema der Bibel sehen können, geht es doch nur um eine Sache, nämlich um das Reich Gottes. Das heißt, es geht darum, um den Alten an Tagen, den wir hier vorgestellt bekommen, und den Menschensohn, der zu ihm kommt auf den Wolken des Himmels. Es geht also letztendlich um Gottes Reich, um das Reich der Heiligen des Höchsten, die das Reich einnehmen werden. So, das, was am Ende kommt, ist das, was zählt. Wohin führen alle diese Dinge? Sie führen zu einem Fokus. Und dieser Fokus ist das Volk Gottes. Dieses Fokus ist das Ziel, was Gott mit diesem Volk verfolgt. Es geht also nicht um die Reiche, es geht auch nicht um Zeiten letztendlich. Es geht, dass ein Volk Gottes vorbereitet wird und dass dieses Volk das Werk am Ende der Tage vollbringt. Darum geht's. Deshalb studieren wir den Propheten Daniel nicht, um die Details bis ins Kleinste zu entziffern. Das mag schön sein, aber es ist wichtig, dass wir den Fokus nicht aus den Augen verlieren. Weshalb das Ganze? Wozu gibt Gott Daniel diese Visionen? Wieso werden sie so minutiös beschrieben? Nur damit wir wissen, dass Gott die Zukunft weiß? Oder sind sie da, um die zu lehren, die in diesen letzten Tagen ein Wissen brauchen, das erhabener ist als das Wissen dieser Welt? Wie soll man denn die Welt lehren, wenn man von der Welt gelehrt wird? Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, wozu gibt uns Gott all diese Informationen? Damit wir wissen, was wir tun sollen. Weil es geht darum, dass die Heiligen des Höchsten das Reich einnehmen. Es geht um einen Konflikt über die Jahrtausende zwischen Gut und Böse. Es geht um das Beenden des Werkes. Es geht um die Offenbarung des Wesens Gottes in dieser ganzen Geschichte. So, und eines der Höhepunkte, wie ich finde, im Kapitel 7 ist: ihm ward ein menschlich Herz gegeben. Nun, wir wissen, das Herz ist der Ort, wo alle Dinge herkommen. Das heißt, es ist der Ort, wo unsere Gedanken entstehen, wo unsere Entscheidungen hervorbrechen. Und jetzt ist das hier so beschrieben, und das war ja schon, nachdem König Nebukadnezar diese Erfahrung hatte, weil das Gesicht wird im ersten Jahr des Königs Belsazars gegeben, also nach Nebukadnezar. Und hier wird dem Daniel dieses Detail gegeben, dass das erste Tier wurde von der Erde aufgehoben und es stand auf zwei Füßen wie ein Mensch. Und ihm ward ein menschliches Herz gegeben. Wenn wir die Geschichte zurückblicken ein bisschen und schauen uns Nebukadnezar an, dann steht dort in Kapitel 5, dass ihm das menschliche, in Kapitel 4, dass ihm das menschliche Herz genommen wird und er bekommt ein Herz eines Tieres, bis das 7 Seiten um sind. Und dann kommt König Nebukadnezar zur Erkenntnis. Und er sagt: nach dieser Zeit hub ich, Nebukadnezar, meine Augen auf den Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, so ewig ich lebte, dessen Gewalt ewig ist und sein Reich für und für wehret. So, das war Kapitel 4, 31. Was will uns das sagen? Nun, der Irrtum des Herzens muss erkannt und entfernt werden. Und Gott hatte Mühe mit Nebukadnezar. Aber letztendlich hat die letzte Methode geholfen. Und er erkennt jetzt, dass er nur ein Mensch ist. Ein menschlich Herz erkennt, dass es ein Mensch ist und nicht ein Gott. Weil das war, dass der Irrtum des Herzens ist, habe nicht ich mir all dies aufgebaut, bin nicht ich der Mittelpunkt des Lebens. Er bekommt ein rationales Denken anstelle des Irrationalen. Das ist das Schöne an dieser Geschichte, dieser Vergleich, dass dieses Tier aus einem Reich, das nach irrationalen Regeln funktioniert, das Gewalt hat, hier diesem Reich wird ein menschliches Herz gegeben. Das heißt, der Nebukadnezar ist einer, der das Ganze vertritt. Er kommt zum Glauben. Er kommt zur Erkenntnis seines Inneren. Und er ändert sich. Und er wird unter denen sein, die das Reich der Heiligen des Allerhöchsten einnehmen. Er ist eines derer, der dahin gekommen ist. Das heißt, er ruht im Grab, aber hat es erreicht, dass er unter die Heiligen des Höchsten gezählt wird. Und jetzt schauen wir uns, wenn wir so ein bisschen das ganze Gesicht durchschauen, dann kommen wir zum Vers 5. Und siehe, das andere Tier hernach war gleich einem Bären und stund auf, der eine Seite hatte und seinen Maul unter seinen Zähnen, drei große, lange Zähne. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Nach diesem sah ich und siehe, ein anderes Tier gleich einem Parder, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinen Rücken. Und dasselbe Tier hatte vier Köpfe und ihm ward Gewalt gegeben. Nach diesem sah ich in diesem Gesichte in der Nacht und siehe, das vierte Tier ward greulich und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und das übrige zertat's mit seinen Füßen. Und es war auch viel anders denn die vorigen und hatte zehn Hörner. Da ich aber die Hörner schaute, siehe, da brach hervor zwischen denselbigen ein ander Kleinhorn, von welchem der vorigen Hörner drei ausgerissen wurden. Und siehe, dasselbige Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. So, hier ist also ein anderes Horn, das kleine Horn, vor welchem drei vorige ausgerissen wurden. Und siehe, dasselbe Horn hat Augen wie Menschenaugen. Wieder der Vergleich damals mit dem menschlichen Herzen. Er bekommt ein menschliches Herz und hier hat das Horn Menschenaugen. Das gibt uns den Eindruck von Klugheit, von Sichtweise. Aber das Maul, das redet und enthüllt jedoch List und Gewalttätigkeit. Und wir wissen, dieses Horn geht und kämpft gegen die Heiligen und überwindet sie. Es zeigt eine Kombination von kirchlicher, das heißt geistiger und staatlicher Macht. Es ist vor allen Dingen im Worte sehr stark. Es kann überzeugen, weil es hat ja Augen wie Menschenaugen. Es gibt also einen Eindruck, dass das, was es sagt, Sinn macht. Es ist also eine Täuschung in dieser ganzen Sache. Es sieht so aus, wie wenn es ein Geschöpf ist, aber es benimmt sich wie ein Gott. Und wir werden das ja noch im Detail besprechen. Aber schauen wir uns jetzt an, was kommt genau in dieser Sache. Solches sah ich, bis die Stühle gesetzt wurden und der Alte setzte sich. Das Kleid war schneeweiß und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Sein Stuhl war eitel Feuerflammen und deswegen Räder brannten wie Feuer und von demselben ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal tausend dienten ihm und zehntausendmal zehntausende stunden vor ihm. Das Gericht ward gehalten und die Bücher wurden aufgetan. So, jetzt kommt der Stein, ja, im Bild. Das, jetzt sehen wir, das ist Gott. Er sammelt sich und richtet. Und ich sah zu, um der großen Reden willen, die das Horn redete. Ich sah zu, bis das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen ward. Wann passiert dies? Sicherlich, wir haben das in der Offenbarung, Kapitel 19, finden wir die Erfüllung des Töten des Tieres und der anderen Tiere Gewalt auch aus war, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen sollte. Ich sah in diesem Gesichte des Nachts und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken, wie eines Menschensohn bis zu dem Alten und ward vor denselben gebracht. Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht, und sein Königreich hat kein Ende. Und ich, Daniel, entsetzte mich davor, und solches Gesicht erschreckte mich. So, wir sehen also in diesem Gesicht den Ablauf der Weltgeschichte. Und wir sehen in dem Ablauf der Weltgeschichte, dass am Ende Christus, der Menschensohn, das Reich einnimmt. Er nimmt das Reich ein und in der Offenbarung finden wir andere Details, die das besprechen. Und das ist das Ende dieser blutigen, gewaltvollen Geschichte der Menschen. Es endet mit dem Sieg Christi, der von dem Vater das Reich empfängt, das aus der Hand des Bösen genommen wird. Weil wo begann denn der Kampf? Der Kampf begann, als Luzifer, der alte Drache, die alte Schlange, Adam und Eva verführte, als er ihnen ihr Reich nahm und dieses Reich ihnen entfernt hat. Und seitdem kämpft er gegen das Volk Gottes, das in dieser Welt lebt. Und er benutzt dadurch die staatliche und kirchliche Macht. Und diese Tiere, Löwe, Widder und Bär, Parder, Ziegenbock, das grausame Tier mit den 10 Hörnern, das kleine Horn, das daraus wächst, ist nichts anderes als das, was aus dem Römischen Reich hervorkam, der Vatikan, das Papsttum. Es ist dasselbe wie das Tier aus Offenbarung, Kapitel 13, 1 bis 8 und 17 bis 20. Es ist das neutestamentliche Babylon. Es ist die abgefallene Christenheit. So, hier geht es also um eine geistliche Haltung des Volkes. Und am Ende sicherlich sind dann nur noch die gemischte Reiche. Und Christus wird alle diese Reiche einnehmen, wenn das Letzte, wenn das, was wir lesen in Offenbarung 17 bis 20, wenn Babylon zu Fall kommt, wenn der Irrtum, wenn das, was die Menschen verführt, ein Ende bereitet wird, bekommt Christus das Reich und die Heiligen des Höchsten werden es einnehmen. Und dann spricht natürlich Daniel hier den an, der ihm das erklären soll, und der Mann erklärt ihm in zwei Sätzen, dass er sagt, diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es immer und ewiglich besetzen. Das ist die Botschaft dieser Vision. Aber der Daniel ist nicht zufrieden noch mit der Erklärung und will Details wissen über das kleine Horn, über dieses vierte Tier. Und dann, und jetzt sagt er ihm so, Vers 28, Vers 23, er sprach also, das vierte Tier wird das vierte Reich auf Erden sein, welches wird gar anders sein, denn alle Reiche, es wird alle Lande fressen, zertreten und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, so aus demselbigen Reich entstehen werden. Nach demselbigen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders sein denn die vorigen und wird drei Könige demütigen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten zerstören und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass er zugrunde vertilgt und umgebracht werde. Aber das Reich, Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden. Das Reich ewig ist und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Das war der Rede Ende. So, wir sehen also, und wir werden noch Details sehen, weil das ist jetzt eine Vorinformation. Und jetzt will der Daniel natürlich noch mehr wissen. Und in Kapitel 8 und 9 und 10 und bis 12 erklärt Gott ihm Details, die wichtig sind für unsere letzten Tage, damit wir wissen, was wir tun sollen, wie wir vorgehen sollen, um dem Namen Gottes die Ehre zu machen und das Licht zu sein für sein Reich. So, möge uns Gott helfen, dass wir beten, dass wir uns nicht verführen lassen von jedem Wind der Lehre, sondern dass wir auf objektive Art und Weise schauen, was passt und was passt nicht. So, ich schaue vorwärts zu den nächsten Stunden, wo wir dieses Studium vertiefen werden. Amen.